diese gewaltigen Zinserhöhungen, die wir letztes Jahr gesehen hatten, viermal in Folge, 75 Basispunkte, das war ja schon irre.
Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
Willkommen bei unserem BKB Finanzcast. In der heutigen Ausgabe bei mir zu Gast Jens Korte, Journalist und Korrespondent des Schweizer Fernsehens in New York unter anderem. Willkommen Jens im Finanzcast der BKB.
Ja, schön, dass es mal wieder geklappt hat. Wenn jetzt auch nicht direkt in Basel, aber dann wenigstens auf diesem Weg hier aus New York.
Sehr gut. Ja, die Leitung steht und ich glaube, die Tonqualität ist hervorragend. Ich freue mich auf das Gespräch. Wir wollen heute über die US-Wirtschaft sprechen. Sind ja viele Daten, neue Daten zur Konjunktur in diesen Tagen herausgekommen, insbesondere auch zu den Wachstumszahlen. Das Wachstum war ja eigentlich überraschend stark in den letzten zwei Quartalen, im dritten und vierten Quartal 2022. Die US-Notenbank möchte eine Verlangsamung erzielen mit der Geldpolitik, damit die Inflation in den Griff bekommen wird. Aber das Wachstum war eigentlich überraschend stark. Wie ist die Situation? Wie ist die Stimmung konjunkturell in den USA?
Ja, das ist in der Tat schon erstaunlich, wie gut sich die amerikanische Wirtschaft immer noch hält. Wir hatten ein Wachstum von über 3% im dritten Quartal, dann ein Wachstum von fast nochmal 3% im vierten Quartal. Das war besser als erwartet. Und letztendlich, was der Kern ist, das sind die amerikanischen Konsumenten. Die sind einfach nicht, das jetzt klingt etwas komisch, aber nicht tot zu kriegen. Also sie geben einfach immer noch enorm viel Geld aus. Ich muss sagen, die Stimmung allgemein im Land ist eigentlich gar nicht so brillant, wenn man mit den Leuten redet. Aber das eine sind die Worte und das andere sind die Taten. Also noch läuft der Konsummotor in den Vereinigten Staaten und das hält die amerikanische Wirtschaft und eben den Supertanker momentan noch am Laufen.
Mhm. Auch der Arbeitsmarkt war ja, ist und bleibt stark. Wir haben die Arbeitslosigkeit irgendwo bei knapp über 3,5%. Anfangs Februar kommen dann die Zahlen für Januar. Und was erwartet man dort? Bleibt der Arbeitsmarkt trotz Eingriff der Notenbank bei den Zinsen so stark?
Ja, also für den Moment, denke ich, ist der Arbeitsmarkt in der Tat noch sehr robust. Und ich glaube, das ist auch wiederum die Erklärung dafür, weshalb die Amerikaner immer noch Geld ausgeben. Denn wenn man das Gefühl hat, der Job ist sicher oder vielleicht sogar das Gefühl hat, man kann einen besser bezahlten Job bekommen, dann ist man eben auch eher bereit, Geld auszugeben. Ich meine, du hast es gesagt, Arbeitslosenquote von etwa 3,5%. Das ist ganz grob die tiefste Arbeitslosenquote seit Ende der 60er Jahre. Das ist schon gewaltig. Ich gehe mal davon aus, dass auch jetzt die Zahlen im Moment weiterhin recht gut bleiben. Was wir allerdings schon sehen, ist, dass die Einschläge mittlerweile etwas näher kommen. Also wir haben es ja gerade in den letzten ein, zwei Wochen gesehen, dass es fast kein Tag vergangen ist, wo nicht gerade die großen Technologiekonzerne Massenentlassungen angekündigt haben. Also seien das 18.000 Stellen bei Amazon, seien das 10.000 Stellen bei Microsoft. Wir hatten jetzt gerade ganz aktuell auch in einer anderen Branche bei Hasbro, also Spielzeughersteller, die haben gesagt, die entlassen 15% der Leute. Goldman Sachs übrigens streicht über 3.000 Stellen, also aus dem Finanzsektor. Also insofern merkt man da schon, dass die Einschläge etwas näher kommen. Aber noch läuft der Arbeitsmarkt recht gut. Und was ich dann noch ganz, ganz spannend finde im Moment, weil man fragt sich ja, Moment, warum kann der Arbeitsmarkt, die Statistik so robust sein, wenn wir fast täglich über Massenentlassungen reden? Und ich glaube, was immer noch ein Faktor ist, und ehrlich gesagt persönlich bei meiner kleinen Mini-Firma sehe ich das auch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, es ist ja enorm schwer, überhaupt neue Mitarbeiter zu finden. Der Arbeitsmarkt ist ja immer noch sehr eng und ich glaube, viele Firmen zögern immer noch, Entlassungen vorzunehmen, auch wenn sie es eigentlich ganz gerne aus Kostengründen machen würden, aber sie zögern einfach noch. Ich nehme an, die Situation ist in der Schweiz ja teilweise ähnlich, was eben diesen engen Arbeitsmarkt anbelangt.
Ja, das kann man sagen. Man hört aus vielen Branchen, dass es wirklich nicht so einfach ist, qualifizierte und auch weniger qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Wir haben natürlich auch einen demografischen Effekt. Die Babyboomer-Generation, zu der ich wahrscheinlich auch gehöre, die geht langsam aber sicher in den nächsten Jahren in den Ruhestand und das erzeugt eine zusätzliche Knappheit an an Arbeitskräften. Also auch in Deutschland ein großes Thema. Man diskutiert in Europa überall über eine intelligente Einwanderungspolitik mit Anreizen. Also man kommt so fast in eine Konkurrenzsituation zwischen den Ländern, die eben auf Einwanderung angewiesen sind. Ja, jetzt würde man denken, dass die Fed ja weiter die Zinsen anheben muss, weil paradoxerweise ist die Wirtschaft zu gut im Schuss, damit die Inflation vielleicht wirklich so schnell wie gewünscht fällt. Wie sieht man das im Markt? Also ist die Fed jetzt sozusagen langsam am Ende der Fahnenstange, was die Zinsen betrifft, oder unterschätzt man das Potenzial für Zinsanhebungen noch weiter?
Ja, also nur noch mal ganz kurz zum Arbeitsmarkt. Ich denke, hier in den USA ist das teilweise auch mit der Einwanderung ein Thema. Wir hatten halt eine relativ restriktive Einwanderungspolitik unter Donald Trump und dann kam jetzt eben auch noch die Pandemie und insofern fehlen halt eben auch einige Arbeitskräfte, die normalerweise aus dem Ausland gekommen wären. Aber das nur am Rande. Ja. Ich denke, mit der Geldpolitik, das ist exakt das, was du sagst. Ich glaube, wir kommen langsam ans Ende. Also werden wir noch ein paar Zinserhöhungen sehen? Ja, also es gibt sehr viele Notenbanker, sei es die Leo Brainard, die Vizechefin der Notenbank, die zuletzt auch gesagt hat oder angedeutet hat, wir wollen eigentlich einen Zinssatz von rund 5% erreichen. Derzeit stehen wir bei etwa 4,25%, also jetzt vor der Notenbanksitzung am 1. Februar. Aber wenn wir also sagen, es soll ein Zinssatz erreicht werden von, sagen wir mal, 5 bis 5,25% in etwa, würde das also bedeuten, dass wir noch Zinserhöhungen sehen werden in diesem Jahr von insgesamt zu 1 Prozentpunkt. Das halte ich für durchaus wahrscheinlich, aber eben, das werden jetzt halt nur noch Babyschritte sein, mal um 25, mal 50 Basispunkte, aber nicht mehr diese gewaltigen Zinserhöhungen, die wir letztes Jahr gesehen hatten, 4-mal in Folge, ja. 75 Basispunkte, das war ja schon irre. Und mein Problem grundsätzlich mit der Notenbank ist nicht, Zinserhöhung. Ich habe kein Problem mit höheren Zinsen. Historisch ist auch ein Zinssatz von 5% nichts, was jetzt völlig außer der Reihe wäre. Aber was schon meiner Meinung nach ein Thema ist, ist einfach die Geschwindigkeit, mit der die Zinsen angehoben worden sind. Mhm. Bisher hat sich das in der Wirtschaft noch nicht richtig ausgewirkt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir die eigentlichen Auswirkungen von diesen starken Zinsen, egal, also in Amerika sind die natürlich viel höher als in Europa, aber auch in Europa, dass wir da schon noch gewisse Konsequenzen sehen werden. Und ganz einfach, mit den höheren Zinsen ist es für Unternehmen teurer geworden zu investieren. Wir kommen ohnehin in ein Umfeld, wo die Wirtschaft zumindest mal abkühlen wird. Wir haben aber auch auf der Konsumentenseite werden Schulden teurer. Das sehen wir jetzt schon in den USA. Die Amerikaner, die kaufen ihre Autos zum großen Teil auch auf Pump. Und zwar sowohl die Gebrauchtwagen als auch die Neuwagen. Wir sehen jetzt schon, dass der Markt für Gebrauchtwagen wegbricht, weil es eben einfach enorm teuer geworden ist für die Amerikaner, sich Autos zu kaufen. Also wir werden meiner Meinung nach die Auswirkungen von diesen relativ hohen und vor allem schnell gestiegenen Zinsen, die werden wir sehen. Wir sehen das jetzt schon am Immobilienmarkt, wir erleben das teilweise schon am Automarkt, aber auch wenn ich an Kreditkartenschulden denke und so weiter, ich glaube schon, dass diese höheren Zinsen, auch wenn wir langsam ans Ende eben der Zinserhöhungen kommen, dass wir die ökonomischen Folgen da noch spüren werden.
Also das kommt dann mit etwas Verzögerung, wird das dann wahrscheinlich schon noch spürbar im Laufe des Jahres, ja?
Ich denke, wir werden das noch spüren. Die große Frage ist halt eben einfach, also wird das in einer Rezession enden oder nicht? Ich denke, das ist halt die große Frage.
Und was ist deine Meinung? Hast du eine Prognose oder ein Bauchgefühl, ob die Rezession kommt oder eher nicht?
Also ich habe rein persönlich, wie du schon sagst, das ist ja wirklich ganz subjektiv. Also ich habe das Gefühl, es kommt eine Rezession, auch wenn es sich im Moment nicht danach anfühlt, einfach weil der Arbeitsmarkt so robust ist. Aber ich habe einfach das Gefühl, wir werden an einem Punkt kommen, wo dann auf einmal doch die Unternehmen verstärkt Entlassungen vornehmen werden. Und das ist ja auch teilweise so eine self-fulfilling prophecy, also so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn alle erwarten, dass es nicht so gut wird und alle anfangen, weniger zu investieren, dann immer mehr Firmen anfangen, Entlassungen vorzunehmen, dann wird es tatsächlich auch irgendwann den Konsumenten treffen, dann wird weniger Geld ausgegeben und so weiter. Also insofern glaube ich schon, dass wir auf eine Rezession zusteuern. Das, wie gesagt, ich mag damit völlig falsch liegen. Ich also ich bin von Haus aus Ökonom. Es gibt Zyklen, weißt du selber. Ich meine, es gibt Phasen von einem Boom und es gibt Phasen einer Rezession. Und ich finde sowas auch nicht so schlimm. Die Frage ist halt einfach nur, wie tief wird die Rezession, wie schwer wird sie, wie lange dauert sie? Und das kann ich natürlich auch nicht sagen. Das hängt letztendlich schon auch sehr stark wirklich auch damit zusammen, wie robust sich der Arbeitsmarkt halten kann. Und vielleicht nur noch ganz kurz. Es gibt ja auf der anderen Seite auch eine Menge Projekte, wo viel Geld investiert wird. Es ist aber noch viel Geld vorhanden. Deshalb will ich auch nicht total schwarz malen. Joe Biden versucht, immer mehr Produktion wieder ins eigene Land zurückzuholen. Also es gibt schon eine gewisse Dynamik auch hier in den USA. Kurzfristig könnte ich mir schon vorstellen, dass wir in eine rezessive Phase kommen werden.
Ja, danke, sehr interessant. Wir waren bisher relativ optimistisch. Also wir haben gesagt, wenn eine Rezession kommt, dann erwarten wir eher eine milde. Also wir waren eher optimistisch positioniert. Das war jetzt gut Anfangsjahr mit den Börsen. Die Aktienmärkte haben ja einen Blitzstart hingelegt im Januar. Der Nasdaq hat sich um 10% erholt, nachdem er aber letztes Jahr, ich glaube, etwa 20% nach unten verloren hat. Also die Stimmung an den Aktienmärkten ist jetzt im Januar 2023 recht gut. Passt das zusammen aus deiner Sicht? Was treibt die Märkte an im Moment?
Ja, also ich denke, das passt schon in gewisser Weise zusammen. Also ich glaube nicht, dass eine Rezession schon eingepreist ist. Also sollten wir eine Rezession bekommen, glaube ich schon, dass es nochmal Druck für den Aktienmarkt gibt. Das heißt aber nicht, dass 2023 ein mieses Börsenjahr werden muss. Also wie gesagt, ich kann mich auch irren, aber was ich positiv finde ist, und wir haben ja eben ganz kurz darüber gesprochen, wir werden womöglich jetzt früher oder später an das Ende der Zinserhöhung kommen. Also das heißt, wir werden in absehbarer Zeit werden wir sagen, okay, das war's mit den Zinserhöhungen. Und dann werden wir schon wieder anfangen zu spekulieren, wann werden erstmals wieder Zinsen gesenkt. Wir haben jetzt noch nicht so intensiv über Inflation geredet, aber sagen wir jetzt mal, dass die Inflation auch langsam den Höhepunkt schon überschritten haben sollte. Das heißt, die Situation wird sich da auch verbessern. Wir hatten in den letzten 2-3 Jahren Riesenprobleme mit den ganzen Lieferketten aus Südostasien. Diese Problematik scheint sich auch langsam etwas zu lösen. Wir hatten die Lockdowns in China. Ob das jetzt gut ist, so radikal aufzumachen, sei mal dahingestellt. Ich bin der Meinung eher nicht, aber wurscht, China macht das. Xi Jinping fragt mich auch nicht, was richtig ist oder nicht, aber diese Öffnung gibt natürlich auch einen gewissen Schwung. Also insofern gibt es schon einige Probleme, die wir hatten, wo ich das Gefühl habe, die könnten sich jetzt in die richtige Richtung entwickeln. Und das könnte dann den Aktienmärkten dann, also könnte ich mir vorstellen, gerade auch dann in der zweiten Jahreshälfte einen gewissen Schub geben. Aber das ist einfach so ein Szenario, was ich mir vorstellen könnte. Da haben wir noch viele Herausforderungen. Probleme gibt es in Amerika ja nicht, wir haben ja nur Herausforderungen. Ja, es gibt Herausforderungen, aber ich glaube, dass sich einige von diesen Herausforderungen langsam in die richtige Richtung entwickeln.
Ja, wir haben ja unseren Kunden geraten, schon seit vielen Jahren, Nasdaq-Aktien dem Schweizer Aktienportfolio beizumischen, einfach aus dem Grund, weil es im Schweizer Aktienmarkt kein großes Gewicht an Technologie gibt. Und auch trotz dem Einbruch vom letzten Jahr war das jetzt über 5 oder 10 Jahre eine sehr gute Idee. Die Nasdaq-Renditen waren wesentlich höher als jene des Schweizer Aktienindex SPI oder SMI. Also wir sind da eigentlich immer noch zuversichtlich, dass auch jetzt kein so schlechter Zeitpunkt ist, mit einem mittelfristigen Horizont mit moderatem Gewicht in Nasdaq-Aktien zu investieren. Also ich glaube, das ist doch noch ein dynamischer und attraktiver Sektor. Ja, dann komme ich noch vielleicht zum politischen Thema. Es beschäftigt im Moment in Europa, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern sehr stark natürlich der schreckliche Krieg in der Ukraine. Deutschland liefert jetzt doch Panzer. Das Zögern von Olaf Scholz wird diskutiert. Es gibt sogar ein amerikanisches Verb, Scholzing. Let's Scholz it, wenn man so quasi etwas endlos berät und dann am Schluss nach langem Hin und Her zu einem Entscheid kommt, den man am Anfang eigentlich schon erwartet letztlich. Aber naja, was wir uns fragen ist, wie stark ist der Support für die Ukraine in den USA? Wie stabil ist das? Hängt das von den politischen Kräfteverhältnissen ab? Sind die Republikaner eher gewillt oder weniger gewillt als die Demokraten, die Ukraine weiterhin zu unterstützen? Es sind ja doch erhebliche finanzielle Anstrengungen auch seitens der USA. Wie schätzt du das ein? Wie ist die Haltung der Amerikaner zu diesem Krieg? Ändert sich das, oder?
Ja, aber ich meine, das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Das kostet. Und da sind die Republikaner weniger gewillt, Geld auszugeben als die Demokraten. Also es gibt einen gewissen Druck, aber wahrscheinlich sind die Mehrheitsverhältnisse im Kongress nicht groß genug für die Republikaner, um letztendlich die Ausgaben zu torpedieren. Aber in der Tat ist es so, dass die Republikaner eher dagegen waren, noch mehr Geld auszugeben. Und ich meine, dass die Amerikaner jetzt eben ihre eigenen Abrams-Panzer auch in die Ukraine schicken. Das ist natürlich schon noch ein viel diskutiertes Thema hier gewesen. Ganz subjektiv, ganz persönlich, diese ganze Geschichte mit dem Scholzing. Und egal, wo ich jetzt politisch stehe, ich kann es zum gewissen Grad nachvollziehen, dass man eher etwas zögert. Also ich bin selber Deutscher und die Vorstellung, dass jetzt deutsche Panzer gegen russische Truppen auflaufen oder anfahren, ist historisch gesehen kein besonders glückliches Bild. Aber es ist eine unheimlich schwierige Entscheidung. Allgemein muss ich sagen, natürlich ist der Krieg in der Ukraine hier auch ein Thema. Natürlich dominiert es auch mit den Titelseiten etwa von der New York Times oder vom Wall Street Journal. Aber wenn ich unterwegs bin, kein Mensch redet über den Krieg in der Ukraine. Also verstehe mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass den Leuten das völlig egal ist, aber das spielt einfach hier bei weitem nicht so eine große Rolle wie in Europa. Die Ukraine ist weit weg und Menschen interessiert mehr, warum muss ich so viel mehr für Eier zahlen als vor einem Jahr, als dass es einen Krieg in der Ukraine gibt. Klingt ein bisschen brutal, ist aber meine Wahrnehmung, wie die Stimmungslage hier in den USA in Bezug auf den Krieg ist.
Ja, vielen, vielen Dank für diese interessanten Einschätzungen. Ich komme zum letzten Thema. Es ist zwar noch ein bisschen früh, über Präsidentschaftswahlen zu reden. Das ist dann erst im November 2024. Das ist doch noch ein weites Stück. Inwiefern ist der kommende Präsidentschaftswahlkampf schon ein Thema in den USA? Geht das schon los oder ist das noch im Hintergrund?
Ja, im Prinzip ist es ja in Amerika eigentlich fast schon so, dass das mit der Auszählung des letzten Wahlergebnisses quasi dann schon die neuen Wahlen anfangen. Also natürlich wird da viel darüber diskutiert und eben das Endlos-Thema, wird Donald Trump, dann hat er nochmal eine Chance oder nicht? Oder ist es dann doch eher Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der übrigens genauso ein Hardliner ist wie Trump. Das heißt dann einfach nur, dass er ideologisch eigentlich sehr ähnlich ist wie Trump, nur mit dem Unterschied, dass er in ganzen Sätzen redet. Also dass er intellektuell ein bisschen mehr drauf hat als der ehemalige Präsident. Joe Biden, eben die Frage, soll er nochmal antreten, ja oder nein? Also ich persönlich bin der Meinung, dass er gar nicht so einen schlechten Job macht, auch wenn er vielleicht nicht als der dynamischste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten rüberkommt. Aber gut, ich meine, er ist ja auch dann Anfang 80, also ob es da nicht doch besser wäre, jemand anderen aufzustellen, muss man mal abwarten. Ja. Aber scheinbar ist Joe Biden wild entschlossen, es eventuell nochmal zu probieren. Aber eben, es ist in gewisser Weise ein Thema. An den Aktienmärkten spielt es momentan noch gar keine Rolle. Also so richtig spannend wird es dann eigentlich erst in einem Jahr, wenn dann die Primaries laufen und man dann eben sieht, also wird Joe Biden tatsächlich nochmal antreten? Wird Donald Trump seine republikanischen Nebenbuhler irgendwie wieder aus dem Weg räumen? Also da wird es dann richtig spannend.
Okay, also vielen Dank. Ich glaube, das ist ein gutes Schlussthema. Dann, glaube ich, müssen wir in einem Jahr, im Januar 2024, dann uns intensiver dem Thema US-Präsidentschaftswahlen widmen. Vielen Dank, Jens, für das interessante Gespräch und alles Gute in New York. Dankeschön.
Bis dann. Also und Umgebung.
Tschüss.